Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medienlos, der Podcast. Mir gegenüber der wunderbare Marc Domagalla.
Dankeschön, wunderbarer Markus.
Hier ist Markus Kuslinski und hier ist Medienlos, der Podcast mit einer Sondersendung zum Thema Silvester in Berlin oder dem Untertitel, ich würde die Sendung gerne so nennen, Silvester kann weg. Weil, was haben wir in Berlin nicht erlebt? Das ging durch die Nachrichten, wir haben es alle gesehen. Und die Ausschreitung hat jeder gesehen und viele stellen sich jetzt hin und sagen, naja, das waren ja nur ein paar und das spricht ja nicht für die Masse. Das stimmt. Aber wir wollen es mal kurz so ein bisschen aufdröseln. Wir sind ja im Süden von Berlin verankert. Ich war auch hier im Süden, Silvester, du warst zu Hause.
Wir waren zu Hause, ja.
Wir waren zu Hause. Du bist in einer relativ ruhigen Gegend eigentlich im Normalfall. Ich weiß jetzt nicht, wie das für Silvester gilt. Es gab ja vorher schon diese Nachrichten, dass unglaublich viel gekauft wurde. Das war auch meine Empfindung.
Boah, also unglaublich, unglaublich.
Es gab sogar Läden, die nichts mehr hatten. Das habe ich auch selten gehört, dass so wirklich dass so ausgeblutete Läden da waren.
Ja, also ein Nachbar hatte mir gesagt, er musste morgens zu Lidl und nur ein bisschen was einkaufen. Und die Schlange ging bis hinten quer durch den Laden an von allen Kassen, weil die Leute Böllerzeug geholt haben ohne Ende. Ich habe auch von Kindern gehört, meine Eltern haben auch für 700 Euro Böllerzeug geholt. Und ich gesagt, also für 700 Euro.
Dass man da alles mitmachen kann.
Ja.
Und jammern aber rum, wenn sie jetzt eine Heizkostennachzahlung kriegen.
Genau, und das dachte ich mir auch. Also warum jammern alle so viel rum, dass es wird alles teurer und ich kann mir die Heizung nicht leisten. Aber Millionen oder Milliarden werden da jetzt nur an diesem einen Tag in die Luft geböllert. So schlecht kann es doch denn den Leuten gar nicht gehen.
Kurios, es ist immer dieser Ansatz zu sagen, na so schlecht kann es den Leuten ja nicht gehen. Im Gegenteil, meine Beobachtung war, wir sind am Vortag, am 30. mit dem Hund hier so unterwegs gewesen, Sabrina und ich, und wir waren so in den Straßen und einige haben dann mit ihren Kindern manchmal so eine Fontäne schon angezündet und so, was ja eigentlich nicht erlaubt ist, aber sei mal dahingestellt. Und das Witzige ist, dass die Leute, die wir so gesehen haben, die sowas an dem Tag davor schon gemacht haben, also erkennbar war, die sahen nicht aus, als wenn sie sich die teuren Ausgaben für Feuerwerk leisten sollten. Das ist ein komisches Bild, auch wenn man so durch die Straßen ging und man hat die Leute mit vollen Feuerwerkstüten gesehen, dann war der Träger der Tüte oft jemand, wo ich dachte, Junge, jetzt hat Geld auch für was anderes. Also ernsthaft, es war nicht die Ausgabe, die jetzt anscheinend vordringlich war.
Ja.
Und das ist aber so ein Bild, das ist in Neukölln aber nicht ganz ungewöhnlich. Für Lichtenrade weiß ich es jetzt nicht so, aber hier für Neukölln, wo ich wohne, ist diese Natur nicht ganz ungewöhnlich.
Gibt es in Lichtenrade auch? Also.
Ja. Bei uns ist auch, also diesmal war es nicht so, es war aber der Wetterlage und der Jahreszeit geschuldet. Unsere Vorsendung war ja die WM. Wir hatten auch diesmal bei der WM nicht merkwürdige Diplomatenfahrzeuge, wo Leute in Unterhemd drin saßen.
Okay,
ja. Das hat man ja sonst auch gerne und das hatten wir diesmal aber nicht. Und dementsprechend, aber kommen wir mal auf die Krawalle. Es gab ja diese relativ schlimmen Bilder aus Neukölln. Ich kenne auch diese Gegend, wo der Bus brannte, sehr gut, weil ich da mal dran vorbeifahren musste, wenn Niki zum Handball gefahren habe. Ich kenne auch dieses Überbauhaus. Ich war auch erstaunt, dass es noch so ohne Probleme bewohnbar ist. Das riecht da bestimmt nicht angenehm drin.
Oh, das muss
da muss er nach Ruß stinken und so.
Furchtbar
aber,
sein, ja.
Ja, und dieser Bus, der da drunter brannte.
Ich weiß nur, mein Vater, der hatte mal in seinem Keller unter der Terrasse einen Schwelbrand.
Stinkt ewig.
Das
stinkt ewig.
Obwohl, also dieser Schwelbrand war unter einer unterkellerten Terrasse. Obwohl alles offen war, auch 2 Jahre danach hast du den Geruch immer noch drin gehabt.
Sozusagen. Deswegen, ich finde es so schlimm und so für die Leute so. Ja, und diese Krawalle, was eigentlich das Schlimme war, was ich eigentlich so, es gab 2 schlimme Sachen. Erstmal gab es diese sehr schlimmen Bilder, die nachher durch einige Nachrichten gingen, wo Feuerwehrwagen in Hinterhalte gelockt wurden und gar nicht mal, um Randale zu machen. Ich glaube, da steckte entgegen ein bisschen mehr dahinter, weil ich sehe es ein bisschen anders, wenn man ein Video hat, da steht ein Feuerwehrwagen, der wird eingekreist, wird zum Anhalten gezwungen und dann rennen auf einen Zeitpunkt hin 8 bis 10 Menschen los, reißen an der Seite die Rollos hoch und versuchen, das Werkzeug aus diesem Feuerwehrwagen zu kriegen.
Ja, und dann, die Feuerwehr hat ja so ein paar Spezialwerkzeuge, was auch
ganz, die auch schon nett im Einsatz waren, beim Grüngewölbe und
genau, alles, ne? Also wo man halt mal eben so ein Autodach oben schnell aufspreizen kann. Ne? Ja,
oder auch ein Gitterfenster.
Ja.
Also das wissen wir alle, wo es dahin ging. Das Werkzeug generell, das gut und teuer, was da drin ist. Mhm. Ne? Und das war fern von dumme Jungenstreich und egal, wie da Leute jetzt sagen, ja, das war so Übermut von Jugendlichen. Nein, nein, diese Aktion war schon konzertiert und die war schon geplant. Mhm. Also so zeitgleich kommen nicht Leute in einer Randale auf die Idee und sagen, so, jetzt reißen wir mal die Rollos hoch und ziehen da alles raus. Mhm. Das sehe ich ganz anders. Aber diesen Windmühlenkampf, den macht Falko Lieke in der jetzige Kandidat hier in der CDU in Neukölln ja schon sehr lange. Und Frau Giffey, die ja in den Talkshows jetzt seit neuestem immer damit anführt, dass sie ja Neuköllnerin ist und dieses Leben hier sehr genau kennt. Wenn sie es sehr genau kennt, da frage ich mich natürlich, warum stellt sie diese Fragen darüber oder warum hat sie überhaupt eine Frage, wer das tut? Ich kenne Frau Giffey auch noch aus der BVV, sehr klar, ich kenne sie auch noch als, ja, ich hätte es beinahe gesagt, als Ziehkind von Herrn Buschkowski, der jetzt auch sehr, sehr präsent ist.
Aber was ich gehört habe, beschwert er sich sehr, sehr stark über seine langjährige Partei, die SPD.
Ja.
Und die Äußerungen, die er teilweise gemacht hat, spielen eher der CDU in die Karten.
Ja, und ich verstehe es auch ein bisschen, weil sich da so eine Art Sturheit jetzt ausbildet. Mhm. Die können die sich auch leisten, weil, wenn du es mitbekommen hast, die Frau Jarasch hat ja jetzt schon verlautbaren lassen, keine Koalition mit der CDU. Mhm. Und wir wissen alle, wie es läuft. Es wird ein bisschen hin und her geben an den Stimmen und die werden auch verlieren. Mhm. Aber am Ende wird die CDU keinen Koalitionspartner haben. Mit der AfD kann sie nicht koalieren. Mhm. Mit den Linken will sie nicht koalieren.
Die FDP reicht nicht.
FDP reicht nicht. Also bleibt alles
beim Staat. SPD, CDU reichen auch nicht zusammen.
Ja, und selbst das ist auch keine Liebesheirat, das wissen wir alles, das funktioniert auch nicht. Und die CDU würde sich auch, selbst wenn die CDU jetzt ein paar Prozente mehr hat als die SPD, dann würde sich die SPD nicht unterhalb der CDU nochmal stellen nach 16 Jahren Bundeserfahrung. Und umgekehrt würde man das auch nicht tun. Also bleibt es beim Status quo. Es wird wieder eine rot-rot-grüne Regierung oder eine grün-rote oder wie man das jetzt auch, die Grünen werden die SPD überholen, da bin ich relativ sicher.
Also für alle unsere Hörer, die nicht aus Berlin kommen, nochmal zur Erklärung. Wir haben uns vor einem Jahr etwas dumm angestellt hier in Berlin mit den Wahlen und deswegen müssen wir noch ein bisschen nochmal neu wählen.
Das hat übrigens letztens bei Maischberger, du hast es vielleicht nicht gesehen, da saß Frau Giffey und Maischberger hat sie interviewt und dann hat Frau Giffey hat immer eine gewisse Taktik. Wenn sie angegriffen wird und sie fühlt sich nicht wohl, dann sagt sie immer, naja, das war ja nicht unter meiner Verantwortung.
Ja.
Das ist immer, wenn sich jeder auf seinen Vorgänger bezieht.
Aus der vorherigen Regierung, aber genau. dass das dieselbe Partei war.
Das ist egal, das war dann Herr Müller. Also sie hat auch lustig gesagt, sie machen mich verantwortlich für Argumentationen von Herrn Müller. Und da habe ich so gedacht, wenn sich jetzt, jeder hat einen Vorgänger.
Ja.
Dann ist man ja immer raus aus der Verantwortung. Mhm. Jeder hat einen Vorgänger in irgendeiner Sache. Und wenn ich das mache und ich stelle mich ständig hin und sage, ja, aber das hat ja mein Vorgänger gemacht, dann trage ich ja nie eine Verantwortung. Und dann sollte man so ein Amt auch nicht bekleiden. Wenn man diese Fehler nicht ausmerzen will, dann gehört man da nicht hin. Und wir reden hier in Berlin, glaube ich, von 20 Jahren SPD.
Ja, also ich finde es noch ein bisschen...
Kurz noch, sie hat dann diese Taktik gefahren, ja, Berlin wäre ja international so furchtbar beliebt und so furchtbar anerkannt und so. Und Berlin wird ja so positiv wahrgenommen. Und da hat Frau Maischberger gesagt, das Einzige, was man in letzter Zeit international wahrgenommen hat von Berlin, ist, dass hier eine Wahl derartig vergeigt wurde, dass sie jetzt wiederholt werden muss. O-Ton. Mhm. Und da habe ich gedacht, was hat meine Frau Maischberger in den Kaffee getan, was ist denn mit der Frau los? Also, die ja sonst eher konform funktioniert.
Ja.
Das ist aber gar nicht gut angekommen und da habe ich auch gedacht, die hat sich so ein paar Schüsse gegen die Giffey geliefert und gesagt habe, sie scheint aber irgendwem auf die Füße getreten zu sein, dass man jetzt sogar medial gegen sie vorgeht.
Interessant. Ja, ich wollte nur sagen, ich finde, man kann auch den Unterschied machen, wenn man sagt, das ist nicht unter meiner Regierung passiert oder so. Wenn jetzt wirklich vorher nur die CDU und die FDP meinetwegen dran waren und jetzt ein Regierungswechsel ist und die SPD mit den Grünen meinetwegen dran wäre dass dann natürlich Entscheidungen, die in der vorherigen Regierung getroffen wurden, von fremden Parteien sozusagen, die natürlich auch weitreichender sind und in deine Amtszeit dann hineinreichen, dass man dann sagt, okay, das ist nicht unter meiner Amtszeit oder unter unserer Regierung hier geschehen, wir müssen es aber weiter so tragen. Schwierig finde ich das halt, wenn es halt trotzdem dieselbe Partei ist.
Ist es ja. Seit 20 Jahren ist die SPD hier, funktioniert
irgendwie. Ja, und nicht nur dieselbe Partei, sondern eigentlich auch dieselbe Koalition.
Ja, also in anderen Zusammensetzungen.
Nur in anderen Zusammensetzungen, aber es sind dieselben Parteien. Hm. Und den sich jetzt da dann noch rausreden zu wollen, also nur
lustig ist, dass sich die Einzigen, die die Position in diesen Koalitionen verändert haben, sind die Grünen und zwar immer weiter nach vorne. Also erst war es Rot-Rot-Grün, jetzt ist es Rot-Grün-Rot. Und demnächst wird es grün-rot-rot sein. Weil ich glaube ganz sicher, die Grünen werden die SPD überholen und die nächste regierende Bürgermeisterin wird Frau Jarasch sein. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wir werden sehen. Man überlegt immer. Aber kommen wir nochmal, wir haben ja diese Silvesternacht noch vorm Auge. Das sind ja Auswirkungen, was jetzt bei der Wahl passieren wird. Und diese Silvesternacht wird einen gewissen Prozentsatz an Auswirkungen darauf haben, weil die Leute sich schon durch Sehen dieser Bilder bedroht fühlen. Und jetzt ist die Frage, man nimmt, und dann passiert was Komisches, man nimmt 143 Leute fest und dann sagt man aber sofort.
Oder 148, ich habe verschiedene Zahlen gehört. Also komisch, ich weiß es auch
143
nicht.
War so meine Zahl, ist ja auch egal. Und dann schreibt man, mehr als die Hälfte davon sind deutsche Staatsbürger.
Nee, also.
Mehr als die Hälfte sind deutsche Staatsbürger, 43 Deutsche. Dann habe ich so gedacht, so, Moment mal, 140, was? Und habe noch dreimal nachgerechnet und habe gesagt, das ist nicht mehr als die Hälfte. Also ich rechne nochmal nach, es ist nicht mehr als die Hälfte. Ja. Und dann hat man so lange an den Zahlen gebogen, bis es mehr als die Hälfte war, weil man gesagt hat, ja, also da an der Stelle hat man nur 103 festgenommen und da nochmal 30 und so. Und dann fing man plötzlich an, so ein Zahlenzitat zu machen, was vielleicht korrekt ist. Aber es kommt bei den Leuten ganz schlecht an und das sieht immer nach Zahlenbiegen aus, was man dann da macht. Meine Variante war, und kurz, dann können wir kurz mal, wir kommen danach das noch zum Medienverhalten und so, aber nur so meine Idee war, wir haben uns auf der Arbeit unterhalten und dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe komischerweise eine ganz klare Vorstellung, was ich getan hätte nach den Festnahmen. Ich hätte als Politiker immer darüber nachgedacht, oder als Polizist, was ist jetzt der richtige Weg und wie komme ich zu den Erkenntnissen? Das Wichtige ist ja nicht nur, was ist da passiert, ich muss ja auch an das Warum gehen. Auch als Polizist, ich muss ja eventuell für ein Rechtsverfahren wissen, warum. So, und die Tatsache ist die, ich hätte die verhafteten Leute da behalten, ich hätte Sozialarbeiter geholt, weil man will ja mal wissen, man will ja mal so erziehend eingreifen. Genau diesen Punkt hätte ich bedient. Ich hätte gesagt, wir holen Sozialarbeiter und Psychologen von mir aus, egal was, wir holen Fachleute und die Kernfrage der ganzen, was da passiert ist, wissen wir. Darüber brauchen wir jetzt nicht mehr
reden. Warum hast du das gemacht?
Warum? Das ist doch die Kernfrage der gesamten Krawalle dieses Abends ist, warum kommen 143 männlich, teilweise Jugendliche auf die Idee, ein Sicherheitskräfte in einen Hinterhalt zu locken und anzugreifen? Und das Ding ist ja, es ist nicht so, man muss sich mal nicht den Traum machen, dass das Hamburger Leute, die bei G20 dabei waren, wissen das noch. Es gibt Leute, die haben auf einem Dach gesessen bei G20 und haben gesagt, wir werfen hier Gullideckel runter. Das ging genau so lange gut, bis die Hamburger Polizei ein SEK da hochgeschickt hat und ein MEK und die da oben richtig aufgeräumt haben. Warum? Weil die da hochgerannt sind, alle Handys zertreten haben und da Randale gemacht haben mit denen. Das geht auf der Straße natürlich nicht, weil da werden die Leute, wenn da eine BFE, also eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit heißen die, das sind schon kantige Jungs, die können schon zugreifen. Wenn die dazwischen gegangen wären, das wäre möglich. Das könnten die auch. Und die hätten auch eine Überlegenheit da schnell hergestellt. Aber was für Handyaufnahmen hätten wir dann gehabt? Und was wäre dann für eine Meinung gekreist?
Ja, klar. Aber man darf ja dann halt.
Aber trotzdem bleibe ich dabei, das Warum ist wichtig.
Ja, und mich stört halt auch, aber um das Warum zu erklären, muss man halt auch ein paar Nachfragen stellen, die Situation erörtern. Und dazu gehört es natürlich auch, zu gucken, was ja denn auch von vielen Politikern kritisiert wurde, dass es dann heißt wieder, mit Migrationshintergrund, weil dann, also das Wort Migrationshintergrund genannt wurde.
Es gab ja auch diese unsägliche Frage nach den Namen, den Vornamen.
Genau.
Die CDU hat sich reingegangen und gesagt, wir möchten die Vornamen wissen. Wo ich sofort dachte, so ein Unsinn. Da man öffnet eine Tür, die man nicht öffnen müsste, weil es kann doch jemand mit einem hier geborenen Menschen geben, dreist mit Migrationshintergrund, der einen deutschen Pass hat, die Türkei noch nie gesehen hat und Mohammed heißt. Welche Erkenntnis ziehe ich denn daraus?
Das genauso. Aber trotzdem muss es doch auch legitim sein, um herauszufinden, selbst die Deutschen, meinetwegen, die einen deutschen Pass haben, und ich will denen nicht den deutschen Pass wegnehmen und ihnen den deutschen Status absprechen oder so. Aber man kann doch, wenn man diese Sachen hinterfragt und warum fragt, muss man doch auch hinterfragen können, ob diese Personen, die einen deutschen Pass haben, die deutsche Staatsangehörigkeit haben, vielleicht aber in Familien aufgewachsen sind, die Migrationshintergrund haben und somit halt auch in einem leicht anderen kulturellen Kreis aufgewachsen sind, als wir beide jetzt zum Beispiel.
Und der Punkt ist?
Das muss man aber auch mal fragen können, damit man dann halt auch wieder die Rückschlüsse ziehen kann. Weil wenn ich jetzt sage, okay, nee, wollen Sie mir jetzt sagen, dass es dann gar kein Migrationshintergrund hat und dass das gar keine Rolle spielt? Also mich stört halt, wenn Politiker sich hinstellen und sagen, nein, also dass man dann gleich wieder in die rechte Ecke geschoben wird, nur weil man das hinterfragt.
Und wenn man so ein Thema tabuisiert.
Genau.
Das ist schwierig,
aber, ne? Aber die gleichen, das war, ich weiß nicht, irgendeine Politikerin, die das dann sofort kritisiert hat, aber im nächsten Satz sofort gesagt hat, diese männlichen Randalierer, ist das denn nicht sexistisch?
Ja.
Also wenn man denn nur noch von den männlichen Leuten ausgeht, es wurden auch Frauen dabei festgenommen. Also wenn man das alles so weichwaschen will, dann sollten sie nur noch von Personen reden und nicht weder männlich, weiblich, Migrationshintergrund, deutsch oder sonst was.
Wo man ja sonst immer so geschlechtslos agieren will.
Aber, genau, aber da waren sich alle einig, dass es hauptsächlich männlich war.
Das wird auch so gewesen sein. Das kann man an den Festnahmen auch feststellen. Der Punkt ist ja, ein Therapeut, den ich kennengelernt habe, hat zu mir mal gesagt, Analyse tut weh. Ja. Und wenn wir uns mal jetzt mal deinen Ansatz nehmen und wir nehmen den Spruch, den er gesagt hat, dann hat er da recht. Mhm. Wenn man eine belastbare Analyse machen will von dieser Silvesternacht und wenn man jetzt wirklich mit den festgenommenen Personen agieren will und wenn man ein Warum erörtern will, dann wird man um unangenehme Fragen nicht immer umhinkommen. Mhm. Und man muss sich mal überlegen, was jetzt schwerer wiegt, ob man auf eine lange Frist das verhindern möchte, dass es sich ständig wiederholt, sogar eskaliert. Oder sollte man sich einmal trauen, diese unangenehmen Fragen zu erörtern und vielleicht auf einen Punkt zu kommen, wo man sagt, an dem und dem Punkt müssen oder können wir ansetzen. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese diese Nichtanerkennung der Polizei nicht immer einen kulturellen oder einen Migrationshintergrund hat. Ich glaube, das hat auch mit fehlender Bildung zu tun. Das hat auch mit der Aktion der Justiz zu tun, wo zwischen der Festnahme und der Aufnahme dieses Vergehens und der Aburteilung des Vergehens eine zu große Zeit vergeht. Wenn die in 6 Monaten vor einem Richter stehen, dann ist das bei so einem Jugendlichen im Kopf, warum stehe ich hier eigentlich noch? Ich weiß gar nicht warum, ich kann mich nicht mehr erinnern. Was soll er gewesen sein? Ich weiß nicht. So, und der Anwalt wird ihn sogar zu so einem Verhalten raten. Und dann wird es auch schwierig und dann wird es eckig und dann haben die Leute nämlich wieder so einen Ansatz und sagen, seht ihr, das ist eine Kuscheljustiz, die machen nichts und. Also da muss mehr passieren und man kann auch nicht. Also jetzt kommen ja wieder die großen Vorschläge Bodycams und jetzt kommt immer dieselbe Geschichte. Dann ist wieder die Frage, wer soll die dann auswerten, die Aufnahmen?
Gut, aber es gibt ja auch die Sachen, dass damit Sachen aufgeklärt werden können oder Beweise gesichert werden können. In beide Richtungen.
Ja.
Auch negativ gegen die Polizisten, wo Polizisten Äußerungen gemacht haben, die kriegen genauso ihre Verfahren. Also ja. Aber mich stört es dann halt auch, dass man jegliche Möglichkeit ausschließt und quasi die Täter wieder schützt und eventuelle Opfer dastehen und sagen, ja, ihr könnt mir nicht sagen, wer meine Wohnung hier in Brand geschossen hat oder so durch die Böller oder meine Wohnung ist unbewohnbar, weil über mir das Löschwasser rausgelaufen ist und ich habe seit 40 Jahren hier drin gelebt und sämtliche Fotos kann ich nur noch wegschmeißen, sämtliche Erinnerungsstücke. Aber Ihr es weigert euch um solche Kleinigkeiten oder ihr streitet euch darum, ob man eine Bodycam einsetzen darf?
Ja, es gab ja wirklich Aufnahmen, wo man, also es gab, glaube ich, NTV war das, glaube ich, war mit einem, entweder NTV oder Welt, war mit einem Kamerateam in Neukölln unterwegs. Ich glaube, an der Hermannstraße, wenn ich die Häuser so richtig gedeutet habe, und da waren die gerade am Filmen und dann stand der Feuerwehr-Oberbrandmeister Sülz, also jedenfalls jemand, der da ein bisschen was zu sagen hatte, der stand da gerade mit dem Reporter und die interviewten sich gegenseitig und plötzlich trat ein junger Mann, augenscheinlich auch mit Migrationshintergrund, nur so, was man sehen konnte, hatte eine Schreckschusspistole, sagte irgendwas und nahm diese in Kopfhöhe zwischen diese, also das auch, er war zu sehen, er hat sich nicht mal maskiert, er nahm diese Schreckschusspistole und feuerte 6, 7, 8 Mal, je nachdem, und ging dann wieder raus. Aus diesem, ich meine, die Feuerwehr ist nicht dazu da, den festzunehmen.
Nee,
aber nur dieses Grundverhalten zeigt so entweder, ich habe, glaube ich, einen Gangsterfilm zu viel gesehen, oder ich fühle mich in dem Areal so sicher und bin mir so sicher, dass mir da nichts drauf folgt. Ich meine, was denn noch?
Ja.
Was denn noch? Also, das war eine Kameraaufnahme, es war ein klar sichtbares Gesicht. Die Staatsanwaltschaft hätte von Amts wegen ermitteln können, hätte auch festnehmen können von Amts wegen, da wäre eine Menge drin gewesen. Ich glaube, passiert ist nichts. Und genau das macht eine Justiz schwach. Etwas erkennen zu können, nicht wollen, nicht handeln, Schwäche. Das ist die Kette leider, die daraus entsteht. Und das gibt auch den Menschen, die hier in Berlin leben, Unsicherheitsgefühl. Und das haben Menschen, die zu 90% hier in dieser Stadt leben, und die zu Silvester keinen Bus im Brand stecken, die niemanden angreifen, die einfach nur feiern wollen. Und da...
Und weißt du, wenn die Leute das mit dem Ballern da so toll finden, dann sollen sie doch jetzt mal 1000 Kilometer Richtung Osten ziehen.
Und da wird den ganzen Tag geballert.
Genau.
In einer Lautstärke, unglaublich.
Ja.
Ja, also da ist auch richtig...
Noch besser als Polenböller.
Noch besser als Polenböller.
Also,
allerdings mehr Risiko.
Das sehen sie ja nicht. Das sehen sie auch bei den Polenböllern nicht.
Genau.
Deswegen ist das mein Mitleid mit denjenigen, die sich dort drüben eindecken und danach dann hier im Krankenhaus landen, wo dann irgendwelche armen OP-Schwestern und Chirurgen und so
die Reste zusammensuchen
müssen und den Feiertag kein frei bekommen, weil für solche Idioten alle möglichen Leute da gerade stehen müssen dann noch.
Wenn du in Berlin, gerade in Neukölln oder im Wedding oder in Mitte, in gewissen Bezirken arbeitest und du bist beim Kinderarzt, dann hast du diese Nach-Silvester-Zeit sehr intensiv. Da hast du nämlich kurioserweise viele Kinder mit Handverbrennungen. Also jetzt nicht gleich, da ist nicht gleich was abgesprengt oder so. Mhm. Aber du hast gewisse typische Aktionsverletzungen aus diesem Zeitraum und du fragst natürlich die Eltern, wie geht denn das? Und da siehst du Eltern, die dann da mitgehen und sagen, ja, wollte halt auch mal. Also es war mir schlichtweg als Kind unterhalb eines gewissen Alters, da muss ich schon jugendlich sein. Mit 14 und darüber war es nicht mehr zu verhindern, dass ich einen Böller anzünde.
Ja.
Aber darunter hat man schon die Hand drauf gehabt und gesagt, nein, das nicht, ist nicht deine Liga. Und das hat auch funktioniert.
Ja, dich haben sie ja damals nicht mal in den Chemiebaukasten reingelassen.
Das ist eine andere Geschichte. Da hatte man noch mehr Angst und das war auch eine Gefahr. Und die wurde auch ausgeschlossen. Ja, also ich glaube auch, ich stand auf diversen
Listen. Aber den hast du jetzt zu deinem letzten Geburtstag bekommen.
Den habe ich zu meinem Geburtstag bekommen und ich habe ihn noch nicht ausprobiert.
Okay.
Und auch da ist Sabrina froh drüber. Aber der Punkt ist, ich glaube, ich habe auch Listen in Kaufhäusern gestanden. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht mal käuflich erwerben können,
wenn
ich hätte
wollen.
Aber egal. Nein, der Punkt ist ja der, dass mich das ärgert, dass da auch so eine merkwürdige Form von Lockerheit oder Coolheit zu sein, zu sagen, ja, meine Kinder dürfen halt. Nein, du bringst deine Kinder in Gefahr. Mhm. Und das ist auch eine Form von sozialer Arbeit, zu sagen, nein. Es ist auch eine Form von Erziehung, nein zu sagen. Es ist auch eine Form von Erziehung, das fernzuhalten. Oder zu sagen, da besteht eine Gefahr. Und wenn man seine Kinder mag, dann hält man Kinder von Gefahren fern. Das ist eigentlich der normale Gang der Geschichte.
Ja, aber ich meine, du hast ja bei den Bildern gesehen, also einerseits, dass man überhaupt eine Schreckschusspistole hat, das ist schon mal die eine Sache.
Gut.
Und wie man sie abfeuert, also wenn ich sehe, dass ich parallel zur Erdoberfläche irgendwo langschieße und nicht im Himmel, also in einer Innenstadt, wo die Häuserzeilen direkt dicht aneinander sind, wo keine Grünflächen oder sonst was dazwischen sind. Also ich nehme bewusst in Kauf, andere zu verletzen.
Ja.
Also schwere und Verletzungen.
Jetzt sind wir natürlich auch schon im Sinne dessen, worüber wir jetzt hier reden und über die Täter, in Anführungsstrichen, über die wir reden. Im Gegensatz dazu sind wir natürlich auch schon langsam alte Männer. Aber ich will gar nicht die, dass man Dummheiten macht, das geht nicht aus der Welt raus, weißt du? Und da neigt man als Jugendlicher zu. Und wie du aber sagst, die Gefahr oder einfach mal zweimal drüber nachzudenken, ob ich da nicht vielleicht Leute in die Gefahr bringe, wo das dann doch gefährlich wird, das ist natürlich schwierig. Es gab Krawalle in anderen Städten, das soll nicht ganz unerwähnt bleiben. Die blieben in den Medien klein, weil Berlin da so eine wahrscheinlich eine traurige Spitzenreiterrolle eingenommen hat. Es gab auch Krawalle in Hamburg, in Erfurt, in Leipzig-Konnewitz, da mehr so von der Leipzig-Konnewitz, wer es kennt, ist so ein bisschen linkslastig.
Ja, und irgendwo haben sie dann auch sofort gleich nochmal hervorgekommen. Und hier waren es keine mit Migrationshintergrund.
Und das ist genau, du meinst Borna?
Ja.
Da ist mittlerweile rausgekommen, dieser ganze Bericht ist fake, den gab es nicht. Es gab diesen ganzen Vorfall nicht. Da hat jemand so einen Gleichgewichtsbericht anscheinend sich ausgedacht.
Ja.
Der hat aber nicht funktioniert, weil diese Borna-Geschichte gab es nicht, die war ausgedacht. Es gab aber auch in Essen ein paar Krawalle und so weiter. Die waren nicht ganz so groß. Jetzt reden sich dann viele raus und da kommen wir zum Medienverhalten.
Ja, das heißt ja auch nicht, dass es nicht auch, sagen wir mal, Deutsche gibt, die, wo auch die Eltern schon Deutsch und Oma und Opa schon Deutsch waren und kein Migrationshintergrund ist, dass die nicht auch nach Polen rüberfahren und sich die Böller holen und sowas alles.
Und dass sie nicht auch mal eine Feuerwerksbatterie in die Hand nehmen und da quer rumschießen. Auch das gibt es, habe ich alles schon gesehen. Ja.
Alles und auch nicht verantwortungsbewusst damit umgehen.
Genau. Also das auch nochmal dahingestellt. Also ich sag mal, das ist auf beiden Seiten oder ist auf allen Seiten passiert und es ist sicher nicht auf eine Gruppe. Am Ende ist mir das auch egal, in welchen Twitter-Diskussionen ich war. Ich habe immer gesagt, mir ist eigentlich dieser Punkt dieser ganzen Diskussion völlig egal, wer sich so verhält. Wer sich so verhält, gehört bestraft. Fertig ist der ganze Lack. Ja. Also da ist überhaupt, mir ist dieser Marker, ob das Migrationshintergrund oder nicht, ob männlich oder nicht, es ist mir da geschlechts-, alters- und sonst wie neutral, wenn sich jemand andere gefährdet, dann gehört der bestraft. Das kriegen wir doch im Straßenverkehr auch hin. Ist doch egal, ob eine muslimische Frau oder ein Bio-Deutscher oder was weiß ich, wenn ich an einer roten Blitzerampel vorbeifahre, dann kriege ich ein Ticket.
Ja.
Völlig unbeachtet dessen, wer ich da bin und wer da dran vorbeigefahren ist, ich kriege erstmal dieses Ticket. Und
ja, das ist aber medial ist es dann nochmal was anderes, ob du ein SUV hast oder nicht.
Das ist klar. Wenn ich natürlich mit so einem Schweine-SUV an der roten Ampel vorbeifahre oder mit einem Elektroauto, dann sagt er natürlich, vielleicht war die Batterie alle und der musste schnell nach Hause.
Genau, ja.
Kann ja sein.
Das Verlängerungskabel war...
Ja, genau. Oder er hat das Ladekabel nicht bei gehabt oder so. Ja. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Ne? Es gibt da eigentlich kaum Gewichtung. Und die Medien haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert.
Ich würde aber gerne noch mal was auch generell zu Feuerwerk sagen. Weil, also ich liebe insofern auch Feuerwerk mir anzugucken.
Ja.
Ich bin ja gerne in Amerika und einer der größten Dynamit- oder TNT-Einkäufer ist Disney. Weil die halt in ihren Parks jeden Abend ein mega Feuerwerk machen. Das ist natürlich mit Musik choreografiert, mit Laser und Lightshow und allem Möglichen. Also die machen da ein mega Programm. Kann man nur empfehlen. Aber es ist halt auch alles choreografiert, es ist alles sicher und es sind Leute, die sich damit richtig gut auskennen. Und dann kann man auch mal etwas Größeres machen, als die Sachen, die man hier teilweise zu kaufen kriegt. Also manche Sachen finde ich einfach nur blöd, wenn sie nur laut sind, aber keinen visuellen Effekt haben. Also es gibt ja jetzt, glaube ich, gab jetzt auch zum Beispiel bei Lidl zu kaufen Feuerwerk, was nicht laut ist.
Ja,
hatten also, wir auch. Ja, also insofern, gut, wir haben nichts gekauft.
Nee, wir haben es gesehen, als wir bei der Feier von unserem Bekannten an der Straße, da hatte jemand so eine wirklich schöne Batterie, die muss aber auch echt teuer gewesen sein, weil die hatte diese Höhenfeuercharakteristik. Mhm. Also die ist nicht so hochgegangen wie eine Rakete, mhm, sondern noch mal deutlich höher. Ja. Und die Effekte waren auch toll. Und
also
sie war noch nicht nur auf Wärme
ausgelegt. Das ist mir eigentlich, ich liebe Feuerwerk und wenn ich mir sowas angucken kann, aber ich mag das Visuelle. Mhm. In Disney World hatten wir das dann auch, da war dann ein Feuerwerk. Ich weiß jetzt nicht, ob zum 4th of July, wo nochmal extra was on top war oder zu Silvester. Ich glaube, war 4th of July. Und da hat man wirklich so eine Druckwelle auf dem Brustkorb gespürt bei manchen riesengroßen Blumen sozusagen, die gefühlt einen Durchmesser von 50 Metern hatten. War schon gigantisch, aber im Prinzip reicht mir das auch, wenn es leise, aber visuell, optisch gut gemacht ist. Und von daher ist ja auch dieses Thema Feuerwerkskörper, ja, nein, verkaufen, Böller, ja, nein. Ich habe nichts dagegen, wenn es nicht verkauft werden würde, wenn es hier in Berlin verboten wäre. Wenn es an verschiedenen Stellen durch Veranstalter organisiert wäre, man könnte das Tempelhofer Feld nehmen, um da eine schöne Choreografie draus zu machen, am Olympiastadion und so viele Bereiche, wo viele Leute, Menschen auch da was davon hätten.
Also Berlin hat schon eine gewisse Fläche, das muss man schon sehen, aber selbst wenn es 10 neuralgische Punkte wären. Sagen wir mal, man würde Berlin sich angucken und dann sagen, okay, wir gucken uns mal 10 Flächen aus und ich sage mal so, selbst ein Sportplatz reicht aus, um ein relativ gutes Feuerwerk, wenn man jetzt da nicht drauf kann, aufzubauen. Bei Volksfesten ist das manchmal auch ein nicht vermieteter Stellplatz für ein Fahrgeschäft, der genutzt wird, um diese Feuerwerkinstallation zu machen. Also man braucht nicht diese unendliche Größe, um so ein Feuerwerkssystem dahinzustellen, wenn man es nicht begehen kann. Es gibt ja Länder, wo das private Feuerwerk entweder kulturell nicht bedingt ist oder wo es halt auch verboten ist, zum Beispiel in Sydney oder ne? ganz klassisch, genau. wo die Städte, ich glaube in London ist das auch nicht erlaubt und so.
Ja, weiß nicht, aber Sydney ist so das klassische Beispiel, die große Brücke da gezeigt wird, wo dann ein mega Feuerwerk ist drumherum nichts.
Aber das ist, glaube ich, auch auf ganz vielen Ebenen ganz gut, weil du hast den begrenzten Umwelteffekt, weil es ist ein Feuerwerk in einer gewissen Größe und nicht eine unkontrollierbare Größe, die einfach die ganze Zeit stattfindet. Und man muss ehrlich sein, die Leute können anscheinend damit nicht umgehen, weil hier war Feuerwerk vom 30. bis zum 3.
Ja, ich würde sogar sagen, noch vor dem 30. Also bei uns haben die Fensterscheiben gewackelt, weil irgendwo... wie gesagt, ich bin in einem Familienhausgegend. In meiner Straße war das nicht. Das muss schon ein paar Straßen weiter gewesen sein. Aber die Fensterscheiben haben teilweise gewackelt von den Polenböllern. Für die Tiere war es nicht schön.
Ja, obwohl ich das immer für so ein Stellvertreterargument halte.
Ich sage es deshalb nur, weil wenn es dann wirklich vom fast 28.12. bis 5.1., weil die Leute dann da immer noch, also letzte Woche haben sie bei uns immer noch auf einmal, dieses Wochenende war es, geböllert.
Bei uns war hier...
2 Wochen nach Silvester.
Bei uns war hier, am 2. sitzen wir hier und sehen aus dem Fenster plötzlich, dass irgendjemand so eine Feuerwerksbatterie gezündet hat.
Ja.
Also eine Batterie, nicht jetzt ein Böller mal aus Lustigkeit rausgeschmissen und die dachte, eine richtige Batterie hat er da gezündet. Mhm. Ist schon merkwürdig und ist auch nicht reif und die Leute können auch gewisse, auch da wieder so ein Regelverständnisproblem. Mhm. Einfach zu sagen, okay, an diesem Moment ist die Zeit dafür und die läuft aber auch ab.
Genau.
Und dann ist ein Problem. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem letzten Teil der Sendung und zu dem kommen wir jetzt. So,
und es fehlt zum Schluss von dieser Musik irgendwie noch so ein Becken.
Noch. Ja, genau. Finde ich auch. Fällt mir die ganze Zeit, ist verbesserungswürdig.
Ja.
Ich kann dir ja so ein Ding hier hinstellen. Aber der Punkt ist, meine Sendung, oder ich würde die Sendung ja heute gern nennen, und ich mache es, glaube ich, auch, Feuerwerk kann weg. Und Silvester ist ja immer wieder der Punkt, wo die Frage aufkommt, Böllerverbot. Kurioserweise jedes Jahr führen wir diese Diskussion. Keiner will so richtig die Diskussion führen.
Sie trauen sich wenigstens schon mal Böllerverbotszonen einzurichten.
Genau.
Wobei, ja, erstens werden sie nicht eingehalten. Komplett, ne? Also sie versuchen es da zwar auch gegen vorzugehen.
Machen wir mal geordnet die Problematik mal auf. Also wir können ja mal so einen Entscheidungsbaum machen, ne? Wenn wir sagen, wir haben Böllerverbot. So, wir gehen jetzt mal von aus, gibt es ja Böllerverbot, ja oder nein?
Fass mich jetzt? Meinetwegen ja.
Okay.
Also privates.
Ja.
Privat. Genau.
Wenn Böllerverbot, ich rede vom privaten
Feuerwerk. Genau, ja, so, dass man ja. Organisiert und ja.
Hatten wir eben. Die Variante wäre ja, dass wir sagen, okay, öffentliches Feuerwerk, irgendwo wird das Ding organisiert,
genau.
Choreografiert, was auch immer, an neuralgischen Punkten, damit auch jeder Berliner grob eine Möglichkeit hat, sowas zu sehen.
Gerne.
So, also sind wir beim Ja. Jetzt würden natürlich Firmen auf die Idee kommen und sagen, hört mal Leute, wir produzieren ein ganzes Jahr dafür, dass das private Feuerwerk stattfindet. Das heißt, die Konsequenz aus diesem Feuerwerksverbot wäre nicht nur, also die Folge wäre, dass sich die Industrie zwangsläufig verkleinern oder sogar verschwinden würde. Es würden Arbeitslose entstehen.
Ja.
Es gibt natürlich auch gewerbliches Sprengmittelsachen, die werden auch gebraucht. Es gibt gewerbliche Feuerwerke, es gibt Sprengmittel für den Bergbau und für Filme und für, das ist aber ein sehr kleiner Teil. Also die Firmen leben schon von diesem Silvestergeschäft, was ja ein Millionen- und Abermillionengeschäft ist.
Und die hat es natürlich die letzten Jahre massiv getroffen, als während Corona null Einnahmen waren. Ne?
Genau, und das ist ja auch das Argument für die Leute, so viel zu kaufen, weil sie sagen, Mann, wir durften 2 Jahre nicht und so weiter. Ich weiß zwar nicht, ob ich das nachholen kann. Also wenn ich jetzt jedes Jahr für 100 gekauft hätte, ob wenn ich dann im Jahr drei für 300 einkaufe, ob ich dann glücklicher werde oder ob ich da dann ausgleiche oder schwieriges Gefühl. Aber sagen wir mal, wir sind jetzt bei Böllerverbot. Nein, dann sind die Firmen natürlich glücklich. Sie haben ihr privates Feuerwerk und wir haben aber auch diese Möglichkeit der Ausschreitung. Gehen wir auf die Ja-Seite und sagen, nur öffentliches Feuerwerk, dann ist der Umsatz der Firmen natürlich deutlich kleiner. Es gibt aber auch die Nein-Seite und wir sagen, wir erlauben das private Feuerwerk, außer in Böllerverbotszonen.
Ja, ich verstehe es natürlich auch. Und ich meine, wo zieht man die Grenze? Also Böllerverbot, also wir reden jetzt gerne mal über Berlin. Das heißt, wenn ich am Ortsausgangsschild 2 Schritte weitermache, könnte ich, weil ist ja dann nicht mehr Berlin, ist ja Brandenburg.
Korrekt.
Ja? Oder man macht das halt deutschlandweit, damit man halt nicht sagt, ja, weil wenn ich es in Berlin nicht mal kaufen darf, ja, dann fahre ich halt nach Brandenburg und hole mir es in Brandenburg und böller dann hier los.
Wenn deine Frau jetzt hier wäre, würde sie dir erklären, dass Ordnungs- und Sicherheitsrecht Landesrecht ist. Da müssten alle Länder, und wir wissen alle, wie koordiniert Länder miteinander arbeiten, wissen wir seit der Corona-Krise, wie super das läuft.
Aber das würde halt keinen Sinn machen. Ich verstehe aber auch, dass in kleinen Dörfern außerhalb von Großstädten, wenn die Leute sagen, ja Mensch, unser Schützenverein, wir haben hier alle schön Feuerwerk gemacht, bei uns war das schön anzugucken, wir haben alles wieder schön fein säuberlich weggeräumt.
Die haben
auch
dieses Problem nicht, die haben diese Problemseite gar nicht, die würden es gar nicht verstehen.
Genau, und sagen, warum soll ich denn jetzt auf mein Feuerwerk verzichten?
Genau.
Und die sagen, ja, ist ja toll, dass denn in Berlin 10 Punkte gibt, wo man hinfahren kann. Ja, ich wohne aber 150 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt, wo sowas ist.
Genau.
Also habe ich gar keinen.
Genau. Und wollen wir ehrlich sein, egal wie, Böllerverbotszonen, wie soll man sie denn kontrollieren? Die Polizei kommt doch so schon nicht hinterher. Und ich sage mal so, wie will man denn eine Böllerverbotszone kontrollieren, wenn ich hier auf meinem Balkon stehe und ich wohne in einer Böllerverbotszone und gehe random irgendwann raus, zünde einen Böller an und schmeiße den auf die Straße und der knallt. Wer will mich denn dabei kriegen? Wie will denn die Polizei diese Sache flächendeckend überwachen?
Und gerichtsfest
festhalten.
Bodycams dürfen sie nicht nutzen.
Genau.
Haben sie keine?
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass die Seite nein, Böllerverbot nein, aber Böllerverbotszone ja, zwar von in der Theorie nach einem schönen Konstrukt klingt, aber sich gar nicht halten lässt.
Ja.
Du kriegst keinen. Das ist Quatsch. Die Leute sind ja nicht blöd. Ja. Eine Klage wirst du ein paar Idioten kriegen. Aber
es gibt genügend
Blöde. Ja, genau. Aber was würde dir das helfen? Auf lange Sicht. Ne? Also die Böllerverbotszone würde nicht funktionieren. Also sind wir wieder beim Böllerverbot. Ja, mit den ganzen Nachteilen, dass privates Feuerwerk nicht verkauft werden würde. Selbst da hätte ich Zweifel, weil wir haben Nachbarland, gerade wir hier im Ostteil, wir haben Nachbarland, das heißt Polen, da kannst du das ganze Jahr Feuerwerk kaufen.
Ja.
Die haben gar nicht diese Tage. Da gibt es Firmen, da kannst du das ganze Jahr hingehen. Mhm. Und was sollte denn den einen oder anderen abhalten, sich da einzudecken und es zu haben und es abzubrennen? Mhm. Von mir aus in Bewegung, in einem Auto rumzufahren und mal da, mal da, mal da, mal da.
So. Ich meine, klar, um Silvester herum, in der Dezemberzeit, sind die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze natürlich verstärkt. Aber wie du sagst, Wenn du da im September rüberfährst.
Kauf wieder Zeug im Sommer, kontrolliert mich kein Schwein. Also, ja, ja. Weißt du, also es gibt ja dann trotzdem dieses Böllerverbot zu halten mit einem Nachbarland wie Polen. Das, und wie du sagst, das ist kein Problem der Bayern schon eher, die haben die Slowakei noch und so. Aber es gäbe Orte in Deutschland, die hätten es gar nicht verdient, dass man es ihnen verbietet. Hm. Die haben gar kein Problem. So, und da ist natürlich schwierig und auch für die Firmen dann schwierig und. Aber die Frage ist ja, und ein Bundesland kann das ja für sich entscheiden. Ich könnte mit der, vielleicht würde sich dann auch das Silvesterfest komplett verändern für die Leute, wenn so eine Möglichkeit wäre. Ich würde ehrlich gesagt sagen, okay, öffentliches Feuerwerk, privat verbieten wir das in Großstädten, weil das ist ja, wo Landwirtschaft ist, auch nicht zu verbieten. Großbritannien hat ja kein flächendeckendes Böllerverbot, aber in London. Verstehst du? Also ja. Die wissen, dass das da eng zugeht. Die wollen nicht, dass zwischen den Häusern da irgendwelche Risiken entstehen und. Also sagen die, okay, auf dem Land können wir nicht verhindern. Wenn Bauer Müller da auf seinem Feld was abbrennt, soll er das tun.
Aber grundsätzlich können wir doch mal festhalten, das Problem ist ja nicht, dass man die Regeln macht, sondern dass die Menschen nicht mehr so vernünftig sind. Dass man auch mit Vernunft momentan eher nicht appellieren kann, weil alle über die Stränge schlagen. Das finde ich halt so traurig, weißt du? Früher konnte man irgendwie an die Vernunft von Menschen appellieren oder ja, wenn da die Polizei was gesagt hat, dann hatten die Respekt. Der Respekt ist in allen Bereichen flöten gegangen und deswegen sind Gesetzesüberschreitungen ja auch so einfach und so häufig. Also
ich verstehe auch nicht, warum es immer wieder in der Politik, in sämtlichen Themen immer wieder ein Totschlagargument gibt. Und dieses Totschlagargument heißt der gesunde Menschenverstand. Hm. Und dann denken wir, wir haben doch jetzt zu Corona-Zeiten und wir erleben es doch immer noch. Hm. Man verlangt mittlerweile nur noch, dass wenn die Bahn fährt, also nur, wenn ich in der Bahn drin bin, in einem Bus oder in einer Bahn, dann muss ich eine FFP2-Maske tragen. Ist am 2.2. auch vorbei, wissen wir alles.
Ja.
Aber nur dann. Auf dem Bahnsteig nicht mehr, beim Betreten nicht mehr und. Also ich habe wirklich nur noch diesen kurzen Moment des Fahrens.
Ja.
Und
aber,
selbst
aber,
da ist es zu viel verlangt.
Aber im ICE ja auch schon nicht mehr, ne? Also fährst du mit dem ICE
Nee, ICE noch, der Fernverkehr ja,
ja
aber der Regionalverkehr nein. Das heißt also, wenn du mit der Regionalbahn bis an den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ranfährst, sitzt du ohne Maske und dann steigst du in den Zug um, dann brauchst du eine Maske.
Steigst du ins Flugzeug ein,
brauchst du
wieder keine.
Und genau.
Du fliegst 12 Stunden lang mit 350 Menschen in einem Flugzeug
in einer zusammen. Metallröhre sonst wohin.
Ja.
So, und also deshalb wenn,
der Menschenverstand funktioniert dann da aber auch nicht.
Der hat Lücken auf jeden Fall. Also da hat das System Lücken und da bin ich auch am Überlegen, ob man damit so störungsfrei argumentieren kann. Ich glaube eher nicht. Nee. Deswegen, man braucht schon ein Regelwerk, man muss leider auch mal sanktionieren können, wenn es ganz schief läuft. Ne? Immer mit einem gewissen Fingerspitzengefühl, aber vielleicht, um jetzt den Bogen in den Schlusssatz so langsam zu kriegen, vielleicht muss die Justiz, um eine Regelung reinzukriegen und um mal wieder so ein bisschen zu zeigen, dass das zu viel ist, vielleicht muss man sich eine Zeitphase nehmen und zu verhältnismäßig harten Urteilen greifen.
Ja.
Einfach um den Abschreckungseffekt
zu hören. Nicht nur, wenn es um Böllern geht, sondern auch generell.
Generell. Einfach jetzt eine Phase der also New York hatte das, diese Zero Tolerance. Mhm. Die hat auch nicht nahtlos funktioniert, aber sie hat
eine Zeit lang. Amerika und Polizeigewalt ist auch, hatten wir ja auch schon das Thema.
Genau. Also ich will damit sagen, es ist, es geht auch nicht darum, der Polizei jetzt unendlich Rechte einzuräumen. Darum geht es nicht. Nee. Mir geht es um die Justizseite.
Ja, wenn etwas, dass die Polizisten sich nicht verarscht vorkommen, wenn sie Leute festnehmen, werden dem Richter vorgeführt und Stunden später steht er an derselben Stelle und vertickt weiterhin die Drogen.
Und, was auch hinzukommt, aber das ist die Konsequenz daraus, die Justiz verurteilt das, was gerichtsfest angeliefert wird.
Sowohl da haben die Politiker auch schon Probleme.
Genau. Und die Polizei muss das so anliefern in einer Menge, dass die Justiz auch verurteilen kann. Das ist die Kehrseite der Geschichte. Ne? Also hart verurteilen kann man immer fordern, aber eine Justiz nur anhand von Beweisen verurteilen.
Aber der Tenor ist ja momentan eher so, weil die Gerichte sind so überlastet. Also ist Schwarzfahren eigentlich nur noch ein Kavaliersdelikt? Oder Kleinigkeiten, es wird immer mehr verbagatellisiert, also da fängt es doch denn schon an. Also wenn ich bei den kleinen Sachen immer mehr das aufweiche, wie viel Gramm du als Eigenbedarf irgendwo noch mitführen darfst und
die Frage ist, wie nah kommen wir irgendwann an einen Einbruch? Wann ist der Einbruch keine Straftat mehr, weil die Gerichte schaffen es nicht mehr?
Ja.
Dann ist der Banküberfall plötzlich kein, weil das schafft das Gericht nicht mehr und so. Also da sind wir dann irgendwann dann an merkwürdigen Stellen. Da wollen wir natürlich nicht hin. Aber die Silvesternacht könnte ein Drehpunkt gewesen sein, wo man sich überlegen kann oder muss wahrscheinlich, ob es innerhalb der Justiz und innerhalb der Ansichten was Straftaten sind und was nicht, eventuell sich eine Änderung herauskristallisieren muss.
Ja.
Also wir werden wahrscheinlich die Sache anders sehen müssen in Zukunft und auch anders bearbeiten müssen. Ja, damit sind wir da haben wir die Stimmung jetzt am Ende der Sendung komplett runtergezogen.
Boah,
sowas. Wir haben da ein schweres Thema draus gemacht.
Frohes Neujahr.
Ja, frohes neues Jahr, liebe Freunde, genau. Aber nichtsdestotrotz musste besprochen werden. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Feuerwerk kann weg, ist abgedreht. Ich bedanke mich. Der wunderbare Marc Domagalla hat wieder alle Redebeiträge.
Feuerwerk kann weg, Dinner for One muss bleiben.
Und jetzt haben wir Marc seine Meinung auch festgeklopft und weltweit hier veröffentlicht, möchte ich mal sagen, liebe Freunde. Mein Name ist Markus Kuslinski. Über Medienlos, der Podcast, über Instagram könnt ihr uns schreiben. Und ja, folgt uns, bleibt uns gewogen, abonniert uns und ja, dann hören wir uns bei der nächsten Sendung.
Und tschüss.